Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Wirtschaftsjournalistin und Autorin Ursula Weidenfeld. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Frenzel.
Regierung ohne Volk, warum unser politisches System nicht mehr funktioniert, das ist eines Ihrer letzten Bücher gewesen, veröffentlicht 2017. Wir gucken ja jetzt aufs Heute und ich stelle mal vorab die Frage, so grosso modo, funktioniert unser politisches System?
Also einerseits nein, die Vorwürfe bleiben dieselben. Andererseits sieht man aber eben, dass sich aus dieser damals doch sehr überragenden Agonie des Wählers, also da gingen ja die Wahlbeteiligungen total zurück, dass sich das geändert hat. Also die demokratische Gesellschaft, der demokratische Diskurs ist lebendig. Aber die Frage der Repräsentation, der Legitimation von Regierungen, von Regierungshandeln stellt sich nach wie vor.
Die Frage der Zusammensetzung und der Konstellation von Regierungen auch ganz konkret. Die CDU muss sich ja gerade umgucken, was tun mit der unklaren Lage in Thüringen. Wir werden das besprechen. Übrigens heute genau ein Jahr, nachdem Angela Merkel angekündigt hat, sich politisch zurückzuziehen vom CDU-Vorsitz und dann perspektivisch auch von der Kanzlerschaft. Keine Koalition mit der Linken in Thüringen, sagt jetzt offiziell auch Mike Moring, der Thüringer CDU-Chef. Einen entsprechenden Vorstandsbeschluss gab es am Abend nach einem Tag der Irritation. Die Debatte ist natürlich nicht vom Tisch, denn man will reden mit dem Wahlgewinner Bodo Ramelow von der Linken und irgendwie muss ja auch regiert werden in Erfurt. Die Journalistin Ursula Weidenfeld ist mein Gast heute. Ich spiele uns mal ein, was Carsten Linnemann, der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, heute Morgen im Deutschlandfunk unter anderem gesagt hat.
Es geht hier auch um unsere Partei und es ist auch eine Parteifrage und ich sitze seit 10 Jahren im Deutschen Bundestag und habe ja Auseinandersetzungen gehabt, auch mit der Partei Die Linke, ziemlich harte, was auch unserer Demokratie gut tut. Und es gibt einfach eine völlig andere Geisteshaltung. Wir marginalisieren uns selbst. Wir müssen das Gegenteil machen, die Unterschiede wieder herauszuarbeiten zu den Linken. Davon profitiert die Demokratie als Ganzes. Das muss jetzt im Mittelpunkt stehen.
Sagt CDU-Mann Linnemann. Frau Weidenfeld, ist das die Logik, erst die Partei, dann das Land?
Es ist die Logik eines Politikers, der aus einem Bundesland kommt, das von der CDU regiert wird, nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Die Logik in Ostdeutschland sieht ein kleines bisschen anders aus. Wir hatten die Diskussion in Brandenburg, wo der Spitzenkandidat bei den Wahlen damals, Ingo Senftleben, gesagt hat, wir brauchen eine Machtoption und diese Machtoption, die kann eigentlich bei uns im Osten oder in Brandenburg wie auch in Thüringen im Moment jedenfalls nur die sein, eine Koalition mit einem Partner einzugehen oder die Möglichkeit einer Koalition oder einer Zusammenarbeit mit einem Partner zu prüfen, der uns nicht liegt. Mhm. Herr Linnemann hat natürlich recht, wenn er sagt, die Gemeinsamkeiten zwischen Linken und CDU sind zu vernachlässigen. Das ist so, das stimmt auch. Auf der anderen Seite, wenn man sich halt den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow anguckt, einen früheren westdeutschen Gewerkschaftsmanager, Gewerkschaftsfunktionär, der ja sich in Thüringen nicht nur den Mantel des Landesvaters angezogen hat mit großem Erfolg, sondern der eben auch pragmatische Politik gemacht hat, dann könnte man eben schon sagen, der Unterschied zwischen Herrn Ramelow und einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, mit dem man auf jeden Fall zusammengehen würde, der ist eben auch nicht so groß, wie er sich aus einer westdeutschen Perspektive vielleicht darstellt.
Ja, okay, es ist eine Machtfrage, es ist eine Frage der Inhalte. Wahrscheinlich ist für die CDU auch das Problem, dass man da natürlich als Juniorpartner in irgendeiner Funktion wäre. Und in gewisser Weise hatte ich den Eindruck, jetzt ist die CDU, ich möchte fast sagen, aus Willy Brandthaus Perspektive, endlich mal in der Situation, dass sie auch diese vermaledeite Situation hat, irgendwas aus Verantwortungsgefühl tun zu müssen, bei dem man weiß, das könnte uns aber und das wird uns politisch eigentlich schaden.
Na, sie muss es ja nicht tun und sie wird es ja auch nicht tun. Also die Frage, ob man eine Minderheitsregierung toleriert, das ist eben die sich jetzt stellt. Aber in der Tat ist es eben so, dass die CDU gewohnt war, den Ministerpräsidenten zu stellen. Auch in Thüringen haben die ja diesen Anspruch eben immer gehabt, wir wollen die Stärksten sein, wir werden den Ministerpräsidenten stellen, wir haben den Anspruch, das zu tun. Und jetzt als dritte Kraft zu enden, verändert in einer CDU alles, in einer Volkspartei alles, weil es eben zeigt, die sind noch nicht mal zwingend eigentlich darauf angewiesen, mit einer Koalitionsaussage in die Wahl zu gehen. Das ist eben tatsächlich der Unterschied zu dem Leben eines Unionspolitikers in Westdeutschland, wo man eben immer noch sagen kann, im Zweifel sind wir mindestens die Zweiten.
Aber was macht man denn jetzt mit dieser politischen Situation? Es gibt eine Thüringer Perspektive, da werden jetzt Gespräche geführt, wobei man sich fragen kann, ist die tolerierte Minderheitsregierung nicht möglicherweise sogar noch die schlechtere Option? Denn da ist man irgendwie mit in der Verantwortung, ohne mitentscheiden zu können.
Und ohne ordentlich Opposition machen zu können.
Genau, also irgendwie so zwischen den Stühlen. Da gibt es aber natürlich auch die Berliner Perspektive. Das ist ja im Prinzip das Schreckensbild für egal wie die Parteivorsitzende heißt oder der Parteivorsitzende. Die SPD hatte das in früheren Jahren mit der Linken und der Frage, geht man da zusammen? Da immerhin mit dem Vorteil, dass man sagen konnte, es gibt politische Schnittmengen. Also das ist möglicherweise sogar ein inhaltliches Projekt, da eben mit dem Schatten damals noch der SED-Vergangenheit, der ein bisschen verblasst ist. Was würden Sie denn einer Annegret Kramp-Karrenbauer raten? Hat sie da überhaupt Möglichkeiten zu agieren?
Ich bin ja Gott sei Dank nur Journalistin und keine Politikberaterin, deshalb muss ich nicht raten. Aber es ist natürlich so, wenn man auf die Bundespolitik guckt, dann sind die Schnittmengen zwischen CDU und Linken noch viel geringer. Und da stellt sich die Frage einer solchen Koalition tatsächlich überhaupt nicht. Und aus Bundesperspektive ist man sicherlich gut beraten, da klare Linien zu ziehen und eben auch zu sagen, wir müssen landespolitische Themen als landespolitische Themen am Ende auch behalten und behandeln können, was ja jetzt nicht der Fall ist, weil es eben diesen Vorstandsbeschluss gibt. Und auf der anderen Seite eben bundespolitisch die klaren Linien, die wir suchen, eben auch wieder glatt zu ziehen. Und das ist ja eigentlich im Kern das, was Herr Linnemann heute Morgen beklagt hat, eben diese Ununterscheidbarkeit der demokratischen Parteien der Mitte. Das ist eine kaum verhohlene und kaum verhüllte Kritik an der Bundeskanzlerin, die mit diesem Instrument der asymmetrischen Demobilisierung, also ich nehme mir die politischen Inhalte des politischen Wettbewerbers, setze sie einfach mal um und sage, das sind jetzt meine. Also das haben wir beim zweiten Atomausstieg gesehen, das haben wir bei der Wehrpflicht gesehen, das haben wir bei der Ehe für Homosexuelle und dem Adoptionsrecht
beim
für
Mindestlohn.
Homosexuelle. Beim Mindestlohn.
Ja, man kann die Liste ziemlich lang machen, glaube ich.
Ich nehme mir die Themen, und das ist der Vorwurf, den Herr Linnemann eigentlich heute Morgen erhoben hat. Diese Politik hat uns ununterscheidbar gemacht. Sie hat uns ein paar Wahlen gewonnen, aber sie hat eben am Ende das Profil einer konservativen Volkspartei verwässert.
Heute, vor einem Jahr, war auch Katerstimmung in der CDU, ob einer ziemlich vergeigten Landtagswahl, der in Hessen nämlich kräftige Verluste und eine CDU-Chefin namens Angela Merkel, die damals Konsequenzen zog.
Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
Das war vor einem Jahr Angela Merkels Rückzugsankündigung. Ursula Weidenfeld, das hat damals richtig Druck aus dem Kessel genommen, innerparteilich in der CDU, aber auch insgesamt in der politischen Debatte in Deutschland. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, seitdem ist auch ein bisschen die Luft raus in der deutschen Politik.
Das finde ich ungerecht, weil wenn man sich halt anschaut, was die Koalition, die Regierungskoalition an Sachentscheidungen trifft, dann stehen die gar nicht so schlecht da, wie man das im Öffentlichen, in der Unterhaltung darüber eben immer wieder vermuten könnte. Aber in der Tat ist es eben einfach so, dass sie kopflos ist, nicht? Also wir haben jetzt, und das seit vorgestern, also seit diesen Landtagswahlen in Thüringen, zum ersten Mal ganz sichtbar ein Lame-Duck-Phänomen, nicht? Also die Frage...
Mir fallen gleich so viele auf einmal ein. Wen meinen Sie?
Meinen lahme Enten, ja. In dem Fall die Bundeskanzlerin. Okay. Dass die CDU praktisch in der Lage ist, die ganze Schuld für die misslungene Wahl in Thüringen auf die Bundeskanzlerin zu schütten. Und dass es eben inzwischen auch ganz viele gibt, die aus der Deckung kommen, die letzten 12 Jahre eben da verborgen waren.
Haben Sie den Eindruck, das landet vor allem bei ihr? Ich habe den Eindruck, das landet vor allem bei Annegret Kramp-Karrenbauer.
Es landet bei ihr, weil Annegret Kramp-Karrenbauer sozusagen immer noch ihr Geschöpf ist, nicht? Also es landet bei der Kanzlerin, weil man sagt, das ist eben alles das, was die verbockt haben in den letzten, sagen wir, 5, 6, 7 Jahren, also mit der Flüchtlingskrise, mit der Wehrpflicht, mit der Ehe für alle. Also die haben praktisch in den letzten Jahren unsere konservativen Inhalte verraten.
Ich kann das mal gerade vertonen, was Sie sagen. Ja. Friedrich Merz hat sich ja geäußert, ein gewisser Herr Merz mit E, gestern Abend, und zwar so.
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das kann so nicht weitergehen. Und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht. Dafür sind die Probleme des Landes zu groß. Dafür sind aber auch die internationalen Herausforderungen viel zu groß. Das kann sich Deutschland, das kann sich aber auch Europa nicht leisten.
Sagt Friedrich Merz, mit dem Sie ja mal ein Buch geschrieben haben, ist viele Jahre her.
Und mit Wolfgang Clement. Was jetzt zu tun ist.
Würden Sie denn dem Mann zutrauen, dass der jetzt weiß, was zu tun ist?
Ich glaube schon, dass die CDU sich Gedanken machen muss und das auch zu Recht. Und da ist die Kritik von Friedrich Merz auch berechtigt, ob sie jetzt in der Lage ist, bei Bundestagswahlen entweder 2021 oder früher mit einer Kandidatin, die der Kanzlerin so ähnlich ist, dass man eben tatsächlich im Grunde halt sagt, das ist Fleisch von Angela Merkel, die da jetzt antritt und die CDU-Vorsitzende ist, dass es richtig ist, diese Frage zu stellen, diese Frage zu diskutieren. Ob man die jetzt diskutieren muss, nachdem man vor einem knappen Jahr Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende gewählt hat, ob man sie jetzt diskutieren muss, wenn man der Auffassung ist, dass vielleicht die Regierung eben doch noch bis 2021 hält. Das ist parteitaktisch sicher nicht klug, das jetzt zu tun. Aber vor dem nächsten Bundesparteitag wird es diese Diskussion halt geben. Das ist zwangsläufig, zumal eben vielleicht auch nur jetzt ein Fenster für die Unterlegenen da ist, auch ein Zeitfenster, eben nochmal die Frage zu stellen, ist denn AKK die geborene Kanzlerkandidatin, wenn sie schon Parteivorsitzende geworden ist?
Ich höre bei der Art und Weise, wie Sie das sagen und wie Sie diese Fragen stellen, auch ein kleines bisschen die Antwort heraus, dass Sie nämlich Zweifel haben, dass Sie das
ist. Ich habe Zweifel und ich glaube, dass, wenn man sich nochmal daran erinnert, wie Angela Merkel damals mit Edmund Stoiber umgegangen ist und dem berühmten Wolfratshausener Frühstück, wo die Parteivorsitzende der CDU dem CSU-Vorsitzenden den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur gelassen hat, dass das möglicherweise auch eine Variante ist, über die die CDU intern nachdenkt und über die wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch lauter nachdenken werden.
Okay, also das heißt, Sie empfehlen das gemeinsame Frühstück von Annegret Kramp-Karrenbauer mit Friedrich Merz? Nein, ich versuche nur gerade mal ein bisschen zu spinnen politisch.
Es muss nicht Friedrich Merz sein. Ich glaube, dass Friedrich Merz, der ist unterlegen im vergangenen Jahr, im Dezember, der ist möglicherweise auch zu weit weg von den Interna der CDU. Das hat man ja auch bei dem Bundesparteitag im vergangenen Jahr gesehen, dass er ganz offensichtlich die Stimmungen da nicht richtig eingeschätzt hat. Es muss nicht Friedrich Merz sein, aber es gibt eben natürlich noch andere Kandidaten. Armin Laschet, der möglicherweise bereitsteht. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, der damals auch angetreten ist und der ein respektables Ergebnis bekommen hat. Also es gibt Männer, die nicht nur, weil sie Männer sind, aber die auch, weil sie politisch anders aufgestellt sind, ganz anders sind als die Kanzlerin heute. Und möglicherweise wird die Sehnsucht in der CDU nach einem echten Wechsel so groß sein, dass wir darüber eben noch lauter nachdenken. Was anderes wollte ich nicht sagen.
Was anderes will ich Ihnen auch nicht in den Mund legen. Aber
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, da auch präzise und sorgfältig zu sein, weil man natürlich als Journalist immer versucht ist zu sagen, so das müssen die jetzt tun und anders kann es gar nicht sein. Es kann immer anders sein und sie könnten sich auch immer anders entscheiden.
Ja, und ich denke das vor allem auch mit Blick auf das, was Sie anfangs gesagt haben, als Sie sagten, naja, das ist eigentlich unfair, wenn ich sage, die Luft ist raus, denn diese Regierung arbeitet ja. Aber in der Tat ist ja das Problem, und wenn wir das weiten, es ist die Union, die da irgendwie, die CDU, die eine ungeklärte Führungsfrage hat. Wir haben die SPD, bei der das im Prinzip der Dauerzustand ist. Und sie regieren doch. Ich weiß nicht, manchmal denke ich auch mal, vielleicht muss man sich zurücklehnen und sagen, diese Sehnsucht nach den klaren Führungsfiguren und nach der klaren Linie, vielleicht ist das auch auch schon fast ein Reflex, dem man widerstehen sollte.
Ich glaube, Politik braucht Führung. Politik braucht Personen. Wir sehen auch, das haben wir in Thüringen gesehen, es werden vor allem Personen gewählt heute. Es werden eben nicht mehr so stark Parteien gewählt wie früher. Das ist wichtig für die Politik, dass sie identifizierbar ist, dass sie unterscheidbar ist. Aber insgesamt ist natürlich das deutsche politische System vergleichsweise personenunabhängig. Und das merkt man eben jetzt auch. Man kann ganz gut regieren, auch wenn man eigentlich kopflos ist. Nur der Preis dafür ist, dass der Bürger es nicht merkt.
Heute ist großer Auflauf in Dortmund, der sogenannte Digitalgipfel, prominent besucht, unter anderem auch von Bundeskanzlerin Merkel. Für uns ist Johannes Kuhn dort, der mir und meinem heutigen Gast Ursula Weidenfeld jetzt zugeschaltet ist. Johannes Kuhn, zur prominenten Besetzung dieses Gipfels gehört auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der, so haben es die Agenturen vor einer guten Stunde gemeldet, von der Bühne gestürzt ist. Der Gipfel wurde deshalb auch unterbrochen. Erste Frage deshalb natürlich, wie geht es Peter Altmaier?
Ja, der Minister war nach seinem Sturz bei Bewusstsein. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Er wollte eigentlich heute die Cloud-Initiative Gaia X vorstellen. Da hat er auch noch in seiner Öffnungsrede darauf hingewiesen, allen einen guten Gipfel gewünscht. Und dann ist er von der Bühne gegangen und dabei gestürzt. Es gab hier großes Entsetzen. Der Saal wurde sofort geräumt. Sanitäter haben sich um ihn gekümmert. Der Digitalgipfel war danach erstmal unterbrochen und damit verschiebt sich natürlich auch alles andere und der Minister selber wird sein Projekt nicht vorstellen können, aber ihm geht es wohl den Umständen entsprechend.
Mhm. Sein Projekt, wir können ja direkt da anknüpfen, natürlich gute Besserung, wir wünschen uns erstmal darüber freuen, dass es offenbar nicht so schlimm ist unterm Strich, aber sein Projekt ist eine europäische Cloud-Infrastruktur, also im Prinzip der Versuch mal etwas zu machen, was vor allem bisher die Amerikaner machen.
Genau. Wir wissen ja, wenn wer heute seine Daten speichert, ob das jetzt Privatmenschen sind oder Unternehmen, macht das meistens auf gemieteten Servern und die gehören meistens Microsoft, Amazon und Google. Und das, was das Wirtschaftsministerium jetzt in den letzten Monaten ausgearbeitet hat, gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft, versucht nicht das Ganze nachzubauen, sondern sagt, wir schaffen eine Infrastruktur für viele kleine Anbieter, wo dann auch Daten ausgetauscht werden können, zum Beispiel für den Mittelstand, wo es ja darum geht, wenn wir von Datengeschäftsmodellen reden, dass die auszuwerten sind und man damit seine künstliche Intelligenz, seine Software trainiert. Und wir setzen ein bisschen die Rahmenbedingungen, gehen zusammen mit ein paar Firmen und Frankreich voran und hoffen, dass es dann ein europäisches Projekt wird, das eine Alternative wird, gerade weil eben die Daten dann in Europa bleiben und US-Sicherheitsbehörden keine Zugriffe darauf haben sollen.
Ich bin gerade hängen geblieben bei dem Begriff hoffen. Hoffen darauf, dass Ursula Weidenfeld, das ist ja so ein bisschen der europäische Grundsound. Wir hoffen darauf, dass wir so ein bisschen mitspielen können mal bei diesem Spiel, bei dem wir lange nicht so richtig gut mitgespielt haben.
Dabei gäbe es in dem Fall tatsächlich Grund für Selbstbewusstsein.
Ja.
Also wenn man sich halt anschaut, wie Europa mit welchen Datenschutzbedingungen Europa unterwegs ist, dann könnte man eben immer sagen, jemand, der nun wirklich sicher sein will, dass seine Daten nicht verkauft werden, dass es nicht Facebook ist, die Fehler machen beim Weitergeben von Daten, jemand, der sicher sein will, der könnte unabhängig davon, wo er jetzt nun ist, eine europäische Cloud wählen. Also das ist bei vielen anderen Sachen wie bei europäischen Ratingagenturen, bei europäischen Raumfahrtagenturen kann man eben immer große Fragezeichen machen, muss man die auch machen. Aber bei der Frage der europäischen Cloud glaube ich eben tatsächlich, dass Europa einen Grund hätte, selbstbewusst zu sagen, es gibt keinen Kontinent der Welt, auf dem Daten so sicher sind wie bei uns, auf dem Daten so auch gesetzlich abgeschirmt werden, auch von Unternehmen, dass es einen guten Grund gäbe, eben Europa als Anbieter zu wählen. Die Frage, ob da Segen drauf liegt, wenn Deutschland und Frankreich zusammen mit einigen kleinen Partnern sowas versuchen, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht, aber das ist sozusagen einen Markt gibt für sichere Daten, das glaube ich schon.
Mhm. Johannes Kuhn, Frage nach Dortmund zum Digitalgipfel, der ja mehr Themen hat als nur das. Dieses Gefühl, insgesamt irgendwie hinterher zu hinken, auch gerade jetzt mit Blick in Deutschland auf die deutschen Verhältnisse, wie stark ist das da verbreitet?
Naja, es spielt natürlich noch eine große Rolle. Man muss sagen, der Digitalgipfel, den seit 2006 damals noch unter dem Namen IT-Gipfel gibt, der ist natürlich gewachsen und die Professionalisierung ist auch gewachsen. Worüber man sich immer große Sorgen macht, ist das Thema Mittelstand, denn da haben wir Firmen, die selber Geld investieren müssen, aber eigentlich zu klein sind, da eine größere IT zu machen. Deswegen hofft man und setzt darauf, dass die sich vernetzen und teilweise auch mit Konkurrenten zusammenarbeiten, weil natürlich da jetzt diese ganzen Geschäftsmodelle kommen, wo es eben nicht nur geht, zum Beispiel als Maschinenbauer eine Maschine mit ein bisschen Software zu verkaufen, sondern eine Maschine, in der die Software in Echtzeit analysiert, mir schnell Fehler meldet und schnell die Prozesse optimiert und ich da vielleicht als Besitzer dieser Maschine gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen muss. Und wenn dann eben so ein Anbieter von so einem Datendienst kommt und sich dazwischen setzt, dann bin ich nur noch der Zulieferer für sozusagen die Hardware. Und da macht man sich große Sorgen. Da versucht man auch ein bisschen von der Politik zu steuern, das Ganze zu vernetzen. Und aber insgesamt ist in Deutschland immer bei der Digitalisierung die große Frage, haben wir überhaupt genügend Fachkräfte, um das hinzubekommen? Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo man sehr weit hinten dran ist.
Ja, ich glaube, es gibt eben drei Fragen. Das eine ist die Fachkräftefrage. Das andere ist eben die Frage, ist die Industrie tatsächlich in der Lage, solche Datengeschäfte am Ende aufzusetzen und auch gemeinsam zu machen? Also wenn man sagt, so Produktion wird eben immer mehr austauschbar. Also die Frage ist, entscheidend wird sein, welche Software in Autos ist, in Maschinen ist und eben nicht mehr, welches Auto da steht und wer das Auto macht. Also ist die deutsche Industrie dazu in der Lage? Und dann muss man sich eben immer noch fragen, ist die Infrastruktur soweit, dass wir genügend Breitband haben, dass wir genügend Kapazitäten haben, dass wir genügend Mobilfunkabdeckung haben, um sowas hinzustellen? Und die vierte Frage wäre dann, haben wir eine Gesetzgebung, die das unterstützt? Und da ist im Wettbewerbsrecht, ja, gibt es ja sehr viel Fragezeichen. Nicht? Mhm. Die Frage, kann ich meine Daten mit anderen Mittelständlern teilen, ohne dass ich dann ein strafbewehrtes Kartell gründe? Oder kann ich das nicht? Das ist eben auch noch nicht beantwortet.
Johannes Kuhn, das waren jetzt viele Fragen. Sie dürfen sich mit Blick auf die Zeit eine aussuchen, auf die Sie vielleicht eine Antwort haben.
Ja, Stichwort Kartellrecht. Da gibt es ja Empfehlungen für das Wirtschaftsministerium. Da wird sich, glaube ich, auch was ändern, weil man natürlich sieht, dass es jetzt um ganz andere Arten von Zusammenarbeiten geht. Da hat auch das Kartellamt schon signalisiert.
Da gibt es ja auch einen neuen Gesetzentwurf aus dem Haus Altmaier inzwischen.
Genau. Und da wird man natürlich sich drum kümmern. Die andere Frage ist natürlich bei solchen Zusammenarbeiten erstmal, ist das realistisch? Wer setzt dann die Standards? Da gibt es ganz viele Fragen. Will ich wirklich mit meinem Konkurrenten zusammenarbeiten oder bestimmt dann am Ende die größte Firma, was gemacht wird? Also das ist nicht trivial, denn wir haben es wirklich mit einem sehr heterogenen Feld zu tun, mit sehr vielen kleinen Anbietern, die jetzt zusammen was Großes entwickeln müssen in den jeweiligen Branchen.
Johannes Kuhn, vielen Dank nach Dortmund für diese Information, für diese Einschätzung vom Digitalgipfel. An unserem Mittagstisch dazu gekommen ist Axel Ramlo. Und wenn ich Mittag sage, dann muss es jetzt ums Essen gehen. Axel, ich sage nur Beyond Meat, also jenseits von Fleisch, jenseits von Eden. So heißt ein großer Hersteller von Fleischersatzprodukten mit paradoxen Nachrichten. Fangen wir mal mit der guten an. Also gut vor allem für den Konzern. Der Konzern macht erstmals richtig Gewinn. Kann man denn sagen, wenn wir erstmal da sind, dass Ersatzfleisch insgesamt auf der Erfolgsspur ist?
Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Vegetarier es in Deutschland gibt, 6 Millionen und ungefähr 1 Million Veganer, also insgesamt 7 Millionen Menschen. Dann muss man sich die Zahlen mal anschauen und da gibt es schon große Wachstumsraten so in der Branche. Wir haben in diesem Jahr im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland etwa 1 Milliarde Umsatz. Und wenn man sich dieses Jahr anschaut und die Prognose mal wagt, die Gesamtproduktion in diesem Jahr an pflanzlichem Fleisch, so nenne ich das jetzt mal, ungefähr 25.000 Tonnen. So, das ist jetzt erstmal eine Menge. Jetzt schauen wir uns aber den Vergleich an. Ja. Der Umsatz im Segment Fleisch- und Wurstwaren in diesem Jahr 21 Milliarden Euro, also das 21-fache und die Produktion rund 1,5 Millionen Tonnen. Das zeigt also, wir reden hier trotz dieser Nachrichten von einem Nischenprodukt.
Okay, das ist ein bisschen wie bei den Autos, ne? Verbrennungsmotoren, E-Autos, habe ich so den Eindruck. Ursula Weidenfeld, ich füge jetzt mal die zweite Nachricht dazu, nämlich mit Blick auf diesen Konzern Beyond Meat, die eben diese guten Zahlen hatten. Wir machen Gewinn, hurra. Und was macht der Aktienmarkt? Der schickt die Aktien in den Keller. Können Sie diese Logik erklären?
Naja, die Logik ist halt relativ klar. Das ist ein Start-up, wie es im Moment ganz viele in den USA, auch in Deutschland gibt, die alle sehr, sehr schnell an die Börse gehen, damit sie viel Kapital einsammeln können. Und die Anleger dürfen dann die ersten Monate oder die ersten Jahre ihre Aktien nicht verkaufen. Und gestern Abend ist eben mit diesen Zahlen von Beyond Meat eine dieser Perioden abgelaufen, in denen man nicht verkaufen durfte. Und dann haben eben alle verkauft, weil es eben erstens gute Zahlen gab, weil es zweitens im Sommer schon mal einen Kurseinbruch bei diesem Unternehmen gab und weil es drittens im Moment ziemlich viel Nervosität im neuen Markt oder in diesen neuen Märkten gibt. Das hat zunächst mal wahrscheinlich gar nicht so viel mit der Perspektive zu tun. Wird es in Zukunft noch mehr Leute geben, die Beyond Meat essen wollen oder gibt es mehr Fans von Rindfleisch? Es hat zunächst einfach mal was mit der Logik des Aktienmarktes zu tun. Und das Zweite ist aber eben einfach, dass es inzwischen viel mehr Wettbewerber auf diesem Markt gibt, die eben solches Nichtfleisch herstellen. und das Unternehmen ankündigen musste, dass sie einen Haufen Rabatte geben werden. Und Rabatte sind immer schlecht für einen Gewinn. Und deshalb war das wahrscheinlich dann nochmal eine Motivation mehr, gestern diese Aktien zu verkaufen. Der Kurs ist echt dramatisch eingebrochen, muss man schon sagen.
Ja. Interessant, ich komme nochmal auf die Supermarktebene. Axel Ramloh, das war nämlich...
Wir wollen beim Essen bleiben.
Ja, das verstehe ich einfach besser.
Ist auch Zeit.
Nein. Genau, und auch die Logik an der Supermarktkasse. Man kauft was ein und bezahlt, und das ist dann irgendwie auch in gewisser Weise der reale Preis oder zumindest ein nachvollziehbarer. Axel, du warst heute Morgen auf dem Weg hierher, haben wir gleich angerufen und gesagt, schau mal im Supermarkt, wie das dann eigentlich ganz konkret aussieht. Passt das da auch so? Also die großen Zahlen, die wir gerade gehört haben, ganz viel Fleisch und schon sichtbar, aber doch eben noch sehr viel weniger Fleischersatzprodukte.
Also ich war heute an einem Ecksupermarkt, ja, ungefähr, kann man überschauen, ne? Man steht in einer Ecke, kann den ganzen Supermarkt sehen. So, da gab es eine Fleischtheke, Frischware, ungefähr so 2 Meter lang, normal ausgelegt, Wurst und Fleisch. Und dann hattest du ungefähr so 6 Regalmeter, ungefähr mannshoch an Fleischprodukten, die da aufgelistet waren. Also komplett von der Teewurst bis hin zum Rinderhack. Und dann in der Mitte, ja, oberste Regalzeile, so ein halber Meter, ja, ziemlich versteckt, ziemlich verloren, waren in dem Falle die vegetarischen Produkte oder die veganen Produkte. Und da gab es dann einmal vegetarische Mortadella, vegetarische Salami, vegetarische Bratwürstchen und Tofu. Also Tofu dann sozusagen als einzige tatsächlich vegane Alternative. Mhm. Das wirkte dann in diesem Fall relativ verloren in diesen 6 langen Metern.
Ja. Also muss ich sagen, das ist Berlin. Nicht? Also ich meine, in den Großstädten, also wenn man sagt, so wo ist Vegetarismus und Veganismus zu Hause, dann ist es sicherlich in den Großstädten und dann ist es sicher in Berlin. Das wird auf dem Land, in kleinen und Mittelstädten noch ganz anders aussehen. Also der normale Mittagstisch hat eben immer noch eher Fleisch als Fleischersatz. Oder er hat kein Fleisch. Aber ich meine, Fleischersatz ist ja so ein Mittelding, wo man sagt, ich kann irgendwie mich nicht ganz lösen von dem Gedanken, dass ich gerne ein Stück Fleisch essen möchte, möchte aber keins essen. Und deshalb nehme ich eben eins, das synthetisch hergestellt ist.
Wenn ich dazu noch einen Gedanken hinzufügen kann, natürlich muss man nochmal auf die Preise schauen. Ne? Also 100 Gramm von Fleisch kriege ich dasselbe, ungefähr 80 Gramm von Fleischlos, also von Fleischersatz. Mhm. Das ist schon ein Unterschied, definitiv. Mhm. Oder eben dann 200 Gramm von diesen Bratwürstchen, die kosten dann halt mal schnell 4 Euro.
Das ist eine Preisfrage und dann ist natürlich noch die Frage, wofür. Eben gerade fehlen ja schon so die Begriffe. Das einzig vegane Produkt, es gibt dann viel, was mit Eiweiß gemacht wird und das schreit ja schon nach der wichtigen Frage der Umweltbilanz. Die müsste ja idealerweise besser ausfallen, sonst lohnt sich das ganze Bemühen. Gibt es denn da Zahlen, gibt es da Erkenntnisse?
Also es gibt erste Studien, die dazu gemacht werden. Das ist tatsächlich noch in der Anfangsphase, ist meine Einschätzung. Anfang des Jahres ist eine Studie rausgekommen vom Wissenschaftsmagazin Nature und die haben sich angeschaut, wie viel die Produktion von Fleischprotein verursacht. Also nicht 1 Kilo Fleisch, sondern wir reden von 1 Kilo Essenz Fleischprotein, wichtiger Unterschied. Und wenn wir uns da jetzt mal anschauen, dann ist Sojaprotein verursacht 73 mal weniger an CO2 als Rindfleischprotein. 73 mal weniger und beim Rindfleischprotein, um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, sind laut dieser Studie ungefähr 1,5 Tonnen, die verursacht werden für 1 Kilo Protein. Das ist ungefähr einmal von London nach New York und zurück zu fliegen. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Allerdings, da...
Ursula Weidenfeld also, guckt ganz skeptisch.
Sie sagen das so flott.
Ich sage das so, als wie es in der Nature gestanden hätte.
Okay, dann kann ich nicht zweifeln.
Nee, in dem Moment jedenfalls nicht.
Also zweifeln soll man immer. Das ist jetzt erstmal eine Erkenntnis, aber gut.
Man müsste halt eben wissen, wie viel Kilo Rindfleischprotein macht wie viel Kilo Rindfleisch.
Richtig. Nicht?
Also wenn man das deswegen weiß...
Deswegen habe ich gesagt, das ist die Essenz. Mhm. Das wird schon seine Gründe gehabt haben, warum die Rindfleischprotein gemacht haben. Das kann ich in dem Moment nicht sagen. Aber es war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Mhm. Wir reden nicht von Rindfleisch, sondern von Rindfleischprotein. Wichtig ist noch der Punkt allerdings, wenn dann geschaut wird bei den Alternativen, also sobald ich wieder Ei hinzufüge, was ja in den vegetarischen Produkten natürlich drin ist oftmals, dann ist der Unterschied schon sofort wesentlich geringer. Das heißt also, allein jetzt auf Fleisch zu verzichten und dafür Käse zu nehmen, das bringt erstmal relativ wenig.
Okay. Axel Ramloh, vielen Dank für diese ersten Recherchen zu dem Thema. Ich würde jetzt erstmal sagen, esst mehr Kuchen.
Dagegen ist nie was
nicht um die Zeit.
Aber mit nicht so vielen Eiern. Seit etwa einer Stunde tagt der Jüdische Weltkongress in München, also die Vertretung jüdischer Gemeinden und Organisationen in 100 Ländern. Und das vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher beunruhigender Entwicklungen. Da war natürlich Halle und der Versuch des Massakers in der dortigen Synagoge. Da sind jüngste Studien, die nach wie vor ein hohes Maß an Antisemitismus konstatieren in der deutschen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund gibt es Sorgen und auch Forderungen, von denen uns Michael Watzke berichten kann vor Ort in München. Wie lauten die?
Das sind ganz unterschiedliche Forderungen. Gerade läuft eine Pressekonferenz, eine hochkarätige Pressekonferenz, an der zum Beispiel Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, teilnimmt, aber auch Ilan Carr, der US-Sonderbeauftragte für die Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus. Da gibt es beispielsweise die Forderung, die Katharina von Schnurbein soeben aufgestellt hat, die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission. Sie sagt, es sei wichtig, dass ganz Europa die Definition von Antisemitismus, eine rechtsverbindliche Arbeitsdefinition von Antisemitismus übernehme. Und zwar die mit dem Wortlaut: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Diese Definition hat sich noch lange nicht überall in Europa durchgesetzt. Der Freistaat Bayern hat sie vor einigen Monaten angenommen. Das hat Katharina von Schnurbein hier in der Pressekonferenz gewürdigt. Und andere, wie zum Beispiel Josef Schuster, haben gesagt, dass sie festgestellt haben, hier gerade bei diesem Weltkongress, dass die Sorge weltweit sehr groß ist über das, was in Deutschland passiert, aber dass Antisemitismus eben nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Problem ist. Darauf hat Ilan Carr, der US-Sonderbeauftragte, hingewiesen.
Mhm. Angela Merkel hat ja gestern Abend den Theodor-Herzl-Preis bekommen. Das wirft natürlich nicht nur das, aber auch insgesamt den Blick auf die deutsche Politik, wo es gerade, ich schaue jetzt in Richtung von Ursula Weidenfeld, ja auch viele Reaktionen und auch viele Das-darf-nicht-passieren-Reaktionen gerade nach Halle gab und damals auch so ein gewisser Unmut auch in den jüdischen Gemeinden. Ihr sagt das, aber es passiert doch. Können Sie diesen Unmut nachvollziehen?
Ja, den kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es in allererster Linie eine Sicherheitsfrage ist. Also die Frage, werden jüdische Einrichtungen bewacht, werden sie geschützt, wird das Leben der jüdischen Gemeinden in Deutschland geschützt und eben auch aktiv geschützt, nicht nur vom Staat, sondern auch von einer aktiven Bürgerschaft. Ich kann gut verstehen, dass man da Fragezeichen hat und dass man gerade nach dem Attentat in Halle nicht nur Fragezeichen hat, sondern da eben auch einfach Versäumnisse sieht. Die Frage, ob man mit juristischen Mitteln dagegen ankommt, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, dass Deutschland aus seiner Geschichte heraus ein sehr klares Verhältnis zu Antisemitismus hat und auch natürlich zur Ablehnung von Antisemitismus. Ich glaube, das ist nicht das Defizit. Das Defizit findet woanders statt, nämlich einmal bei der Frage der Sicherheit jüdischen Lebens und bei der Frage, wie in einem breiten Teil der Gesellschaft möglicherweise antisemitische Positionen sich wieder etabliert haben oder immer etabliert waren. Und wir sehen es erst jetzt. Mhm.
Michael Watzke
in
München.
Das finde ich ganz interessant. Ja, wenn ich das aus der Münchner Perspektive sagen darf, das, was gerade Frau Weidenfeld ausgeführt hat. Ich hatte vor der Pressekonferenz kurz die Möglichkeit, mit Josef Schuster ein Gespräch zu führen. Und er hat zwei Punkte genannt. Und das passt genau in das, was Frau Weidenfeld gerade gesagt hat. Er hat gesagt, die Politik ist für ihn gerade gar nicht mal so das große Problem. Er unterstützt die Politik der Großen Koalition. Er findet es gut, dass das Kabinett morgen ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus verabschieden wird. Er hat Justizkritik geübt. Er hat gesagt, er wünscht sich oft stärkeres Einschreiten der Justiz, etwa in Nordrhein-Westfalen, wenn dort die Partei Die Rechte israelfeindliche oder judenfeindliche Plakate aufhängt. Und er hat an die Zivilgesellschaft appelliert. Er hat gesagt, diese Umfragen, dass 60% nicht antisemitisch sind in Deutschland, das findet er gut. Und diese 60% müssen mehr tun, auch im Alltag, im Gespräch, am Stammtisch, in der Familie, um sich gegen Antisemitismus zu wehren. Das waren Josef Schusters zwei wichtige Forderungen. Und die hat er auch auf dieser Pressekonferenz, die jetzt gerade läuft, hier in München wiederholt.
Michael Watzke, vielen Dank für diese Einschätzung aus München vom Jüdischen Weltkongress. Ursula Weidenfeld, das ist ein Thema, ganz kurz noch zum Schluss, ein Gedanke, bei dem man ja irgendwie gehofft hätte, es sei irgendwann mal weg, aber es ist latent da. Der Antisemitismus ist da und scheint irgendwie nicht wegzukriegen zu sein.
Ich glaube, das ist eine der Hauptkonstanten natürlich in der europäischen Geschichte, dass Juden immer als Sündenböcke gesehen und auch verfolgt wurden für Entwicklungen, die sie nicht zu verantworten haben und die eben überhaupt niemand als Individuum oder als Gruppe zu verantworten hat. Das scheint ein Kontinuum zu sein, gegen das man eben immer wieder und aktiv kämpfen muss, was nicht von selber verschwindet mit der Geschichte oder mit der Zeit oder mit der Bildung.
Ursula Weidenfeld, vielen Dank für diese Antwort, für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.